Freunde, ich glaube, das Mikrofon tut nicht, aber vielleicht schaffen wir das noch.
Jetzt. Noch einmal, liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde. Traumhaftes, sehr großes Gartengrundstück zu verpachten, ist auf dem Aushang zu lesen. Dabei handelt es sich um den Garten meiner Schwiegereltern. Wir suchen für ihn neue Liebhaber. Er hat es verdient. Denn es ist tatsächlich ein traumhaftes Gartenparadies inmitten von Getreidefeldern. Im Garten muss man arbeiten. Oder soll ich sagen, darf man es? So hat es jedenfalls der Schwiegervater empfunden. Für ihn war der Garten ein Geschenk und die Arbeit darin eine Lust. Bebauen und bewahren, sagt die Bibel dazu. Dass die Arbeit mit Mühe, Schweiß und auch Frust verbunden ist, das ist erst gar nicht im Blick. Es gibt solche Momente, auch in unserem Leben. Da stimmt einfach alles, da ist das Leben und die Arbeit eine Lust. Und so war es auch gedacht. Gott hat einen Garten angelegt, in dem es sich leben lässt. Und wie? Das Beste war für uns gerade gut genug. So wollte es Gott. Doch ein Schlaraffenland war der Garten nie. Das ist eine menschliche Erfindung. Es gab sogar so etwas wie eine Haus- und Gartenordnung. Sehr schlicht und mit nur einem einzigen Paragraphen, ganz im Gegensatz zu unseren Haus- und Gartenordnungen. Dieser Paragraph heißt: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Das war's. Was haltet ihr davon? Alle Bäume sind freigegeben. Alle. Nur von einem sollen die Menschen nicht essen. Von einem einzigen. Großzügiger geht es nicht. Das ist doch das reinste Paradies. Da muss man sich schon fragen, warum nicht alles so geblieben ist und warum wir uns mit unseren Hausordnungen so abplagen müssen. Die Antwort darauf gibt die Geschichte in 1. Mose 3, die Verse 1 folgende. Hören wir selbst einmal hinein. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Dieses Gespräch, das wir gerade mitgehört haben, das ist ein unerreichtes Lehrstück der Manipulation. Wer nicht weiß, wie man andere über den Tisch zieht, hier kann man es lernen. Die Schlange macht's vor. Sie verkörpert die Versuchung und sie ist von teuflischer Raffinesse. Denn erst einmal gibt sie sich ja ganz fromm und erkundigt sich scheinbar arglos nach dem, was Gott gesagt hat. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? In dieser Frage steckt schon das ganze Unheil. Erinnern wir uns an die Gartenordnung Gottes. Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, nur von dem einen nicht. Und was macht die Schlange daraus? Sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen? Von einem nicht, also nicht von allen. Da kann man nicht einmal widersprechen, das stimmt. Und trotzdem stellt die Schlange alles auf den Kopf. Mit ihrer Frage lenkt sie nämlich die Aufmerksamkeit von allem, was erlaubt ist, weg auf das eine, was verboten ist. Ja, sie spielt sogar mit der Möglichkeit, Gott könnte den Menschen alle Bäume verboten haben. Und damit sät sie Misstrauen. Und unterstellt Gott eine Ordnung, die ihm völlig fremd ist. Eine Ordnung nämlich, die vom Verbotenen ausgeht. Was ist übrig geblieben von Gott, dem großzügigen Schöpfer? Nicht viel, gar nicht viel. Er erscheint jetzt plötzlich als ein autoritärer Chef, der seine Untergebenen mit Auflagen und Verboten schikaniert und vor dem man sich natürlich in Acht nehmen sollte. Ein solcher Gott verbreitet Unsicherheit und Angst. Was würde mir passieren, wenn ich es wage zuzugreifen und vom verbotenen Baum zu essen? Und eine andere Stimme flüstert mir ein, was würde ich verpassen, wenn ich es nicht tue? Zwischen diesen beiden Polen bewegt sich unser ganzes Leben. Auf der einen Seite die Angst, ein Risiko einzugehen, und auf der anderen Seite die Angst, etwas zu verpassen. Jemand hat einmal gesagt, das Leben als letzte Gelegenheit. Darüber hinaus gibt es nichts. Jetzt gibt es plötzlich nur noch einen einzigen Baum, nämlich den Verbotenen. Alle anderen Bäume haben ihren Reiz verloren. Sie sind ohne Wert. Was für ein Jammer. Unser ganzes Denken kreist nur noch um den einen verbotenen Baum. Sämtliche Wünsche und Sehnsüchte sind auf ihn ausgerichtet. Und so passiert es, dass die Menschen am Ende nur noch Interesse, nur noch Freude haben an dem, was nicht erlaubt ist. Und eben nicht mehr Freude an dem, was erlaubt und was geboten ist. Das ist doch ein Jammer. Die List der Schlange hat längst gegriffen. Sie hat den Menschen mit Angst infiziert und sein Verhältnis zu Gott vergiftet. Noch wehrt sich die Frau gegen die Manipulation. Und sie versucht verzweifelt an Gott und seiner Lebensordnung festzuhalten. Sie sagt ja, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon. Rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Und auch hier ist jedes Wort wichtig. Denn die Frau zitiert die göttliche Gartenordnung vollkommen richtig, buchstabengetreu. Allerdings mit einer entscheidenden Ergänzung. Rührt sie auch nicht an, die Früchte, sagt sie. Davon aber steht nichts in der Gartenordnung. Das hat die Frau hinzugefügt. Rührt sie nicht an, die Früchte. Dieser Zusatz zeigt noch einmal ihre panische Angst, in der sie lebt. Eine falsche Handbewegung und Gott würde sie töten. Er ist schon längst nicht mehr der Liebhaber des Lebens, der große Beschützer und Bewahrer paradiesischer Freiheit. Er ist vielmehr der übermächtige und unerbittliche Aufpasser, der auch die kleinste Verfehlung des Menschen ahndet. Aus dem kindlichen Vertrauen zu Gott ist unendliches Misstrauen geworden. Die Beziehung zu Gott ist durchdrängt von Angst. Und auch vor sich selbst muss der Mensch nun auf der Hut sein, weil er immer deutlicher spürt, wie er sich jederzeit an den verbotenen Früchten vergreifen könnte. Hoffentlich berühre ich sie nicht. Klar, jetzt hat die Schlange alles im Griff. Es fehlt nur noch ein winziger Anstoß, bis der Mensch zugreifen wird. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Ach, was ist die Schlange gemein? Mit dieser Beruhigung löst sie eine letzte Sperre im Menschen. Und damit, dass die Schlange ihm auch noch weismacht, es reiche gar nicht, Mensch zu sein, sondern unbedingt wie Gott werden zu müssen und das auch zu können, damit erreicht sie ihr Ziel. Die Frau greift zu. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan. Und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Wir sind ja nackt. Das ist das Erste, was die Menschen nach ihrem verbotenen Übergriff erkennen. Freilich waren sie das immer schon. Nur hat sie das weder erschreckt noch beschämt. Sie konnten vielmehr einander mit uneingeschränktem Vertrauen begegnen. Ganz ohne jede Maske. Plötzlich aber bedeutet Nacktsein etwas völlig anderes. Die Menschen fühlen sich einander schutzlos ausgeliefert und von einer brennenden Scham erfüllt. Wussten sie sich früher von Gottes Hand umhüllt wie von einem Mantel, stehen sie nun ohne diesen Schutz da und schämen sich ihrer Nacktheit. Da beginnt nun das Versteckspiel. Ich bin nackt, ich kann mich nur verstecken. Wehe, wenn jemand herausbekommt, wie ich wirklich aussehe, wie ich wirklich bin. Das muss ich auf jeden Fall verhindern. Die Nähe eines Menschen ist nur auszuhalten, indem wir Masken tragen. Indem wir etwas vorspiegeln, was nicht ist, und verhüllen, was nicht sein darf. Genau dasselbe Versteckspiel wiederholt sich dann auch in der Beziehung zu Gott. Und sie hörten Gott, den Herrn, die beiden, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war, und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Wo bist du? Es ist gar nicht leicht zu entscheiden, wie diese Frage gehört werden muss. Ist Gott böse, weil sich Adam versteckt, vor ihm versteckt? Ist er beleidigt und verletzt, weil der Mensch ihm misstraut? Oder ist Gott einfach nur besorgt, weil er sein Geschöpf nicht mehr finden kann? Adam, wo bist du? Ist es Liebe, die aus dieser Frage spricht? Gott ist auf der Suche nach uns. Sollten wir uns aber gerade auf der Flucht vor ihm befinden, dann haben wir natürlich kein Interesse an dieser Frage. Wir werden sie abwehren, weil sie uns bedrängt. Haben wir uns aber verloren und sehen keinen Weg mehr vor uns, dann wird die Frage wie eine Verheißung klingen. Wir werden sie begierig hören und ihr folgen, bis uns Gott gefunden hat. Wo bist du? In dieser Frage steckt das ganze Evangelium. An Weihnachten, so könnten wir dieses Fest auch verstehen, hat Gott diese Frage in die Tat umgesetzt. Jesus wird dann später von sich selber sagen, dass er gekommen sei, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und gleich mehrere seiner berühmten Gleichnisse sind ja nichts anderes als eine Auslegung der Frage, wo bist du? Im Gleichnis vom verlorenen Sohn hält der Vater sehnsüchtig Ausschau nach dem Vermissten. Und da sieht er ihn schon von weitem kommen. Er erzählt das sehr deutlich, Jesus, in dieser Geschichte. Wo bist du? Und man glaubt es förmlich zu hören, wie der Vater nach dem verlorenen Sohn ruft, bis er ihn schließlich entdeckt, ihm entgegenläuft und ihm um den Hals fällt und in die Arme schließt. Ist auch das Abendmahl eine besondere Form der Sehnsucht Gottes nach uns? Ausdruck seiner Menschensuche. Mit jeder Einladung zum Mahl hält Gott Ausschau nach uns. Wo bist du? Willst du nicht kommen? Wag dich aus der Deckung. Du musst dich nicht verstecken. Wo ich bin, da kannst du sein, wie du bist. Du darfst dich mir zumuten, auch mit deiner Last. Zeig dein Gesicht. Wenn du froh bist, dann lächle. Wenn du traurig bist, dann weine. Du darfst sogar die Fassung verlieren. Und du musst dich dafür nicht schämen. Auch nicht vor den anderen. Denn das sind ja deine Schwestern und Brüder. Komm, du bist eingeladen. Ich warte auf dich. Wir kommen, Herr, zu deinem Mahl. Das Lied, das wir jetzt singen werden, ist eigentlich eine Antwort auf die Frage nach dem, wo bist du? 529, wir singen die vier Strophen. Das Amen sprechen wir selbst.